Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris, ich begrüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr uns allen die Treue gehalten habt, dass so viele sich unsere letzte Folge angehört haben. Aber das ist natürlich nicht nur mein Verdienst, sondern natürlich auch der von Nicole. Hi Nicole.
Ja, hallo Chris, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auch, dass wir wieder am Start sind und dass uns so viele Leute zugehört haben.
Ja, Nicole, sag mal, ich weiß, du bist so ein bisschen fitnessverrückt, aber kennst du eigentlich auch die Secret Menus bei McDonald's? Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, ich bin hier auch eher selten da, aber ich gehe da schon mal hin. Die Menüs habe ich aber noch nie bestellt. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich das finde. Gibt es hier eine App oder wie?
Nee, das tatsächlich nicht. Also diese Secret Menus sind geheime Menüs, die du halt nicht auf der Karte oder in der App oder so findest. Und das sind so gewisse Codewörter, aber und mit diesen gewissen Codewörtern kann man dann bei McDonald's Sachen bestellen, die nicht auf der Karte sind. Zum Beispiel gibt es einen Land, Sea and Air Burger. Das ist dann zum Beispiel eine Kombination aus einem Big Mac, einem Filet-O-Fish und einem McChicken. Also es gibt so ganz abgefahrene Sachen.
Hast du das schon mal probiert?
Nee, tatsächlich habe ich das noch nie probiert, aber es gibt halt ganz viele Videos, die du auch so bei YouTube und sowas finden kannst. Das ist schon ein bisschen abgefahren, was man da so alles bestellen kann und dann auch tatsächlich kriegt.
Ja, wenn du das nächste Mal da bist, dann hätte ich gerne, dass du das mal bestellst. Dann möchte ich mal sehen, wie du das isst. Das hört sich auch irgendwie nicht so wirklich lecker an, oder? Ich meine, so Fleisch, Fisch, Geflügel, alles in eins.
Ja, hast dann gleich drei verschiedene Tierarten auf einmal ermordet. Ist doch auch super, oder?
Okay, aber warum erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern das jetzt? Wollen wir anstatt einem True Crime Podcast jetzt so einen Essenspodcast machen oder Ernährungspodcast?
Wäre doch vielleicht auch etwas, aber nein, so ist es tatsächlich nicht. Aber ich wollte dir damit mal zeigen, dass man halt bei McDonald's auch Sachen bestellen kann, die halt nicht auf der Karte stehen. Was ich aber auch noch nicht wusste, ist, anscheinend kann man auch bei McDonald's einen Mord bestellen.
Genau, und davon handelt nämlich unser heutiger Fall. Wir gehen nach Wolfenbüttel in Niedersachsen und wir reden über Gulru und Aysan. Es handelt sich dabei um die 68-jährige Mutter und ihre 41-jährige Tochter. Die Namen der Beteiligten haben wir für unseren Fall geändert.
Aysan ist gebürtige Iranerin. Und ihre Tochter Gulru ist Deutsch-Iranerin. Unser Fall beginnt ungefähr so Anfang November 2022.
Da hat sich nämlich Gulru von ihrem Lebensgefährten getrennt. Mit ihm hat sie einen gemeinsamen Sohn. In der Vergangenheit gab es häufiger Streitigkeiten und ihr Ex-Partner soll sogar mehrere tausend Euro aus den gemeinsamen Ersparnissen verzockt haben.
Gulru will das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn haben. Allerdings sieht das ihr 5 Jahre jüngerer Ex-Freund ganz anders und will das gemeinsame Sorgerecht behalten. Große Streitigkeiten herrschen hierüber. Auch Gulrus Mutter Aysan ist sauer auf ihren ehemaligen Schwiegersohn in Spee.
Zwischen dem 22. oder 23. November beschließen die beiden, dass der frühere Lebensgefährte aus dem Weg geräumt werden muss. Sie beschließen, den ehemaligen Partner der Tochter durch einen Dritten töten zu lassen. Ziel ist es, dass er kein Sorge- oder Umgangsrecht für das gemeinsame Kind erhält. Darüber hinaus soll er mit der Tötung auch dafür bestraft werden, dass er während der Beziehung Gulru geschlagen haben soll. Außerdem soll er ca. 100.000 Euro aus ihrem Vermögen verspielt und nicht zurückgezahlt haben.
Aysan arbeitet in einer McDonald's-Filiale. Kurz nach dem Plan der beiden Frauen fragt Aysan im Fastfood-Restaurant einen Stammkunden, ob dieser bereit wäre, den ungeliebten Ex-Partner zu töten. Reza, der Stammkunde, und das mutmaßliche Opfer waren sich nicht bekannt. Der vermeintliche Auftragskiller nimmt den Deal an und bekommt dafür einen Betrag von 17.000 Euro übergeben.
Was Mutter und Tochter jedoch nicht ahnen, Reza nimmt den Deal nur zum Schein an. Nach der Übergabe des Geldes geht er heimlich zur Polizei, ohne dass die beiden Frauen etwas davon mitbekommen.
Der 33-jährige angebliche Auftragsmörder übergibt den verblüfften Polizeibeamten auf der Dienststelle das Geld. Am 2. Dezember 2022 findet ein überwachtes Treffen in der Nähe einer Landstraße am Ortseingang von Wolfenbüttel zwischen Reza und Gulru statt. Die Polizei hört das Gespräch der beiden mit und zeichnet es auf. Außerdem observieren Polizeikräfte aus der Nähe das komplette Geschehen.
Nachdem sich im Laufe dieses Gespräches der Tatverdacht gegen Gulru zu einem dringenden Tatverdacht erhärtet, folgt im Anschluss an das Gespräch die Festnahme durch die Polizeikräfte vor Ort. Aysan wird ebenfalls im weiteren Verlauf des Tages festgenommen. Das Amtsgericht Wolfenbüttel erlässt Haftbefehle gegen die beiden. Gulru und Aysan müssen in Untersuchungshaft.
Im Laufe des Frühjahrs 2023 erhebt die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen das Mutter- und Tochtergespann und es kommen weitere Details der geplanten Tat an die Öffentlichkeit.
Aysan soll Kontakt zu den Bekannten aus dem Schnellrestaurant aufgenommen haben, um zu erfahren, ob dieser bereit wäre, einen Menschen zu töten. Nachdem Reza seine grundsätzliche Bereitschaft zur Tötung eines Menschen signalisiert hatte, trafen sich die beiden angeschuldigten Frauen und der Bekannte am 25. November 2022 in Wolfenbüttel, wo Aysans Bekannter von ihnen ganz konkret gefragt wurde, ob er bereit sei, für sie den ehemaligen Lebensgefährten von Gulru zu töten.
Zum Schein ist Reza darauf eingegangen, hat aber zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt, Gulrus Ex-Freund zu töten. Anschließend hat Gulru noch bei diesem Treffen zwei Fotos ihres ehemaligen Lebensgefährten und einen handschriftlichen Zettel mit dessen Namen und seiner Adresse, dem Autokennzeichen sowie seinem Schichtplan bei seinem Arbeitgeber übergeben, damit das unbekannte Opfer identifiziert werden kann und man weiß, wann es sich wo aufhalten könnte. Als Entlohnung für Reza hat man sich auf die Summe von 17.000 Euro geeinigt, die letztlich auch von Gulru an den folgenden Tagen an ihn übergeben wurde.
Am 1. Dezember schließlich ist Reza zur Polizei gegangen und berichtet dort von dem ganzen Geschehen. Um die Frauen überführen zu können, soll er mit der 41-jährigen Tochter ein Treffen für den 2. Dezember gegen 18 Uhr im Bereich einer Bundesstraße in Höhe eines Kalkwerks in Wolfenbüttel vereinbaren. Der vermeintliche Auftragsmörder hat Gulru vorgetäuscht, dort letzte Details für die Tötung ihres einstigen Freundes besprechen zu wollen. Wie schon erwähnt, sind nach der Überwachung durch die Polizei die Festnahmen erfolgt.
Bis zu dem Zeitpunkt der Festnahme der beiden Frauen war der ehemalige Lebensgefährte hingegen vollkommen ahnungslos. Im Rahmen eines Interviews mit einer Zeitung sagt er: „Das war erstmal schon ein Schock. Als mir die Polizei dann alles erzählt hat und mir sagte, dass die beiden festgenommen wurden, ist die Anspannung schon abgefallen. Und außerdem musste ich in erster Linie dann für meinen Sohn da sein. Der lebt nun bei ihm. Dennoch sei er über die Skrupellosigkeit seiner Ex und deren Mutter erschrocken und sei fassungslos. Und es zeige, wie verantwortungslos seine ehemalige Freundin sei. Sie hätten damit ja auch das Kind bestraft", sagt er.
Der Streit über das Sorgerecht und angeblich ausstehende Geldschulden würde schon eine ganze Weile schwelen und habe auch bereits zu einigen Gerichtsterminen geführt. Auch Drohungen habe es viele gegeben. Doch, dass ihn jemand kaltblütig umbringen lassen wollte, hätte er sich in seinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Sie haben mir schon gedroht und geschrieben, dass ich meine Strafe schon kriegen werde und dass ich das Kind nicht mehr sehen darf. Aber man denkt doch nicht, dass die sowas machen. Das ist einfach unmenschlich.
Aus der Anklageschrift ergibt sich, dass der 36-Jährige durch Schüsse in Herz, Mund und Kopf getötet werden sollte. Und das noch bevor der nächste Gerichtstermin im Sorgerechtsstreit anstand. Schon länger habe es Streit um das Sorgerecht gegeben. Immer wieder habe er Anträge stellen müssen, um seinen Sohn zu sehen. Immer wieder sei ihm der Umgang von seiner früheren Freundin verwehrt worden, obwohl beide das Sorgerecht hatten. Irgendwann ist es immer komischer geworden und auch meine Eltern durften den Kleinen nicht mehr sehen. aber ich habe nicht locker gelassen. In der Woche nach dem geplanten Mord sollte der nächste Gerichtstermin sein. An dem Donnerstag habe ich noch einige Droh-WhatsApp bekommen und am Samstag sollte er mich dann umlegen. Sie hat mir sogar noch eine Nachricht geschrieben, dass ich meinen Sohn dann Samstag abholen kann. Da sieht man mal, wie kaltblütig alles war, sagte er fassungslos gegenüber der Zeitung. Auch die Art und Weise, wie er sterben sollte, war absolut kaltblütig. Das wäre eine Hinrichtung gewesen, sagt er.
In seiner Aussage der Zeitung gegenüber hofft er auch erklären zu können, dass die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen nicht stimmen. Zum Beispiel, dass es sich lediglich um 20.000 Euro Schulden gehandelt habe, die er aber zurückgezahlt habe. Woher die 80.000 Euro stammen sollen, die er erhalten, aber nicht zurückgezahlt haben soll, wisse er nicht. Doch er hat einen Verdacht. Das sind alles Lügen und Behauptungen, die meine Ex schon in der früheren Beziehung abgezogen hat, mit ihrem Ex-Mann. Ich stehe seit der Trennung von ihr täglich in Kontakt mit ihm und er hat mir das alles selber erzählt. Es ist die gleiche Geschichte, die sie jetzt auch behauptet. Auch damals ging es um Sorgerecht, angeblich nicht zurückgezahlte Schulden und Gewalt, sagt er und beteuert, dass er seine Aussagen und Behauptungen belegen könne. Auch bei dem Gerichtstermin wollte er für Klarheit sorgen und beweisen, dass die Aussagen seiner Ex-Freundin nicht stimmen.
Der Prozess gegen Gulru und Aysan beginnt vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Braunschweig ab dem 17. Mai 2023. Auch der vermeintliche Auftragskiller Reza sagt in einem der Verhandlungstermine als Zeuge aus. Er war mit Aysan schon eine ganze Weile bekannt. Als er an jedem Tag sein Essen bestellte, habe ihn die Angestellte nach seiner Telefonnummer gefragt und ein Treffen vorgeschlagen. Meine Tochter braucht Hilfe, soll sie gesagt haben.
Gulru erzählt dem Kunden später am Telefon, dass ihr Ex sie misshandelt habe, Drogen konsumiere und sowohl ihr Geld als auch das ihrer Mutter verzockt haben soll. Die Summe von insgesamt 100.000 Euro sei verschwunden. Und dann habe die 41-Jährige ihren perfiden Plan offenbart. Wir wollen ihn komplett auslöschen. Deshalb sind wir zu dir gekommen. Sie haben ihm 17.000 Euro geboten.
Reza habe dem Angebot schließlich zugestimmt. Ich sagte ihnen, okay, ich kenne Leute, die sind Profis. Ich beauftrage Leute aus Schweden, die kommen, berichtet der 33-Jährige vor Gericht. Dies war offenbar eine Lüge. Ich kenne weder Leute aus Schweden, noch hatte ich selbst die Absicht, den Auftrag durchzuführen, erklärt er dann als Zeuge. Warum er dann angenommen habe, wird er vom Richter gefragt. Er habe befürchtet, dass die Frauen sonst sich woanders einen echten Killer suchten, sagt Reza dann weiter im Zeugenstand.
Danach soll diskutiert worden sein, wie genau der Ex sterben soll. Zunächst sei die Idee gewesen, dass er an einen Stein gebunden und ins eiskalte Wasser geworfen werden könnte. Oder man ihn in den Wald bringen und ihm sein männliches Geschlechtsorgan abschneiden könnte. Letztendlich sei die Wahl auf eine Pistole gefallen. Es sollte ihm in Herz, Kopf und Mund geschossen werden, so der 33-Jährige. Zum Todesdeal soll es noch eine extra Belohnung gegeben haben. Für einen Aufpreis von 500 Euro sollte sogar ein Hinrichtungsvideo gemacht werden.
Doch anstatt den Auftrag auszuführen, ist Reza zur Polizei gegangen und hat sich für das nächste Treffen mit den beiden Frauen verkabeln lassen. Das zentrale Beweisstück in der Verhandlung ist die etwa 40-minütige Tonaufzeichnung aus dem überwachten Treffen. Der muss sterben, weil er ein Arschloch ist, ist darauf von Gulru zu hören. Der Zeuge erklärt dem Gericht, er fühlte sich deshalb gut, denn er habe ein Menschenleben gerettet.
Nach Abschluss der Beweisaufnahme fordert Staatsanwalt Wolters für die ehemalige McDonald's-Mitarbeiterin 3 Jahre Haft wegen versuchter Anstiftung zum Mord. Für ihre Tochter beantragt der Ankläger sogar 6,5 Jahre Freiheitsstrafe. Der Staatsanwalt äußert in seinem Plädoyer über Gulru, sie wollte keinen Kontakt, sie wollte ihn auslöschen. Der Verteidiger von Aysan fordert in seinem Schlussvortrag einen Freispruch für seine Mandantin. Der Rechtsanwalt von Gulru plädiert auf eine Freiheitsstrafe von rund 4 Jahren.
Es war der größte Fehler meines Lebens, sagt die 41-jährige Angeklagte in ihrem letzten Wort. Im Verfahren hatte sie die Vorwürfe zu wesentlichen Teilen eingeräumt, einige Aspekte der Anklage aber zurückgewiesen. Sie hatte sich bei der Familie des geplanten Opfers und bei ihrer Mutter entschuldigt. Diese schwieg zu den Vorwürfen.
Am 6. Juni 2023 spricht die Kammer ihr Urteil. Für den Mordauftrag am Ex-Freund der Tochter müssen die beiden Frauen aus Wolfenbüttel nun für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht verurteilt sie wegen gemeinschaftlicher versuchter Anstiftung zum Mord. Gulru zu 5 Jahren und 6 Monaten Haft. Aysan erhält eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Nach Überzeugung der Strafkammer haben die beiden Angeklagten den Mord bei dem vermeintlichen Auftragskiller beauftragt. Die inzwischen 69 Jahre alte Iranerin und ihre 41 Jahre alte deutsch-iranische Tochter wollten dem Vorsitzenden Richter zufolge vor allem verhindern, dass der 36 Jahre alte Ex-Partner der Tochter das gemeinsame Kind weiterhin regelmäßig sehe.
Wer diese Aufnahme gehört habe, könne keine Zweifel mehr haben, erklärt der Richter in seiner Urteilsbegründung. Die 41-Jährige beschreibt darin ganz konkret ihre Tötungsfantasien. In jedem Fall müsse das Opfer Schüsse in Mund und Herz kassieren. Sollte es Fotos geben, würde sich auch die Mutter darüber freuen. Die Botschaft des Gesprächs sei klar. Hauptsache schnell und tot.
Der gemeinsame Sohn lebt seit der Verhaftung von Mutter und Oma ganz bei seinem Vater. Zum Prozessauftakt hatten noch Schläge des Mannes in der Beziehung und von ihm verspieltes Geld im Raum gestanden. Den Vorwurf von Gewalt hat die Angeklagte aber während des Prozesses zurückgenommen und Geld spielte nach Auffassung des Gerichts nur am Rande eine Rolle.
Beide Angeklagte legen gegen die Entscheidung Revision ein. Und am 24. Januar 2024, also vor gut 1,5 Monaten, verkündet der Bundesgerichtshof seinen Beschluss. Die Revision von Gulru und Aysan werden als unbegründet verworfen. Das Urteil ist nunmehr rechtskräftig und die beiden Frauen werden noch eine Weile in der JVA einsitzen. Nicole, was sagst du zu unserem McDonald's-Fall? Schräge Geschichte, oder?
Ja, was, ganz ehrlich, was soll man denn dazu sagen? Ohne Worte. Also das habe ich so in der Form jetzt irgendwie auch noch nicht gehört. Ich weiß nicht, wie sehr muss man denn einen Menschen hassen, damit man sowas überhaupt irgendwie in Betracht zieht. Und das waren so konkrete Pläne, das ist mir unbegreiflich. Also ich bin da echt wirklich sprachlos. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Geht's dir denn damit?
Wie kommt man auf die Idee, dass man einen Stammkunden fragt, ob der jemanden für einen umbringen kann? Also ich hätte gerne mal diesen Resa im Gericht gesehen, ob der jetzt wirklich so erschreckend und gefährlich aussieht, dass man dem sowas zutrauen könnte. Aber ich kann doch nicht einfach einen Bekannten fragen, hey, kannst du mal jemanden für mich umbringen? Wie? Finde ich echt krasses Ding.
Die kannten sich ja wohl schon eine Weile. Ich weiß ja nicht, was der Resa, wie du sagst, was das für ein Typ ist irgendwie. Vielleicht hatte der ja schon häufiger mal Ärger mit der Polizei und dann haben sie sich gedacht, Mensch, das ist genau der Richtige für uns oder so, keine Ahnung. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man an so einen Auftragskiller kommt. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie so in diesem Darknet. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich da überhaupt reinkomme. Du bist ja eher der IT-Profi. Hast du da eine Ahnung, wie man sowas im Internet irgendwie kriegen könnte?
Naja, tatsächlich, also Darknet wäre wahrscheinlich so die einzige Lösung, wo ich mir sowas vorstellen könnte. Da kannst du ja auch alles mögliche an Drogen oder was weiß ich besorgen. Aber bei McDonald's, das habe ich jetzt auch noch nicht so erlebt. Also ganz ehrlich, irgendwie ganz schräge Geschichte da.
Und ich glaube auch, also ich finde 17.000 Euro sind nicht wirklich viel Geld, oder?
Für das Leben eines
Also ich meine, es ist viel Geld, aber wenn man da irgendwie so ein Auftragskiller, ich meine, derjenige, der setzt ja auch schon einiges aufs Spiel, ne? Also vielleicht könnte er damit rechnen, dass der andere auch vielleicht eine Waffe hat und dass das vielleicht gar nicht so klappt, wie man sich diesen Plan vorstellt. So dass man selber entweder dabei verletzt oder getötet wird oder auch, dass das hinterher rauskommt, dass man das war. Und dann sitzt man ja wahrscheinlich eine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Und dafür 17.000 Euro, also dieses Risiko, da finde ich, stimmt so Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, sagen wir mal so.
Tja, Das stimmt, aber ich muss tatsächlich in dem Fall vor diesem Reza echt meinen Hut ziehen, also dass der da so mitgespielt hat und dann einfach gesagt hat, ah, komm, und jetzt gehen wir zur Polizei. Also das fand ich schon echt sehr auf Zack, würde ich sagen.
Ja, wobei ich weiß auch nicht, es ist, glaube ich, denn dann auch schon nochmal so eine rechtliche Grauzone, oder? Ich meine, wenn man das wirklich so konkret durchzieht und von denen auch schon das Geld annimmt und so, also.
Naja, also er ist nicht bestraft worden, also von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne?
Ja, natürlich ist schon mutig und aus seiner Sicht ist das ja letzten Endes auch alles gut gegangen. Fand ich auch schon riskant. Also, was würdest du denn sagen, wenn dir jetzt wirklich einer, den du nur so, also noch nicht mal so gute Freunde, sondern nur so Leute, die du kennst, wenn dir da dann einer sagt, Mensch, hier, kennst du einen oder kannst du das selber machen? Was würdest du da sagen?
Würde ich wahrscheinlich sagen, hast du mal auf den Kalender geguckt? Der 1. April ist heute noch nicht. Also, ich würde gar nicht wissen, was ich da sonst so drauf sagen sollte. Also ganz schräg. Aber können wir vielleicht noch mal darüber sprechen, über dieses Interview, was der Lebensgefährte mit der Zeitung geführt hat, dass er ja im Kontakt zu dem Ex-Freund seiner Ex stand und dass sie, oder Ex-Mann, ja,
glaube ich,
dass er da ja in einem Kontakt stand und der erzählt hat, dass die mit ihm auch schon mal sowas durchgezogen hat, also mit Ausnahme des Mordversuches, aber auch ihm Gewalt vorgeworfen.
Ja, das weiß man ja nicht. Vielleicht ist das vielleicht ist das ja nicht rausgekommen. Vielleicht haben sie ja auch das schon mal durchgezogen, aber haben das letzte Mal keinen gefunden, der den umbringt. Weiß ich auch nicht, was die Frau da für Probleme hat. Aber scheint ja fördergründig das Problem gewesen sein mit dem Kind, dass sie denn dann nicht wollte, dass der das Kind sieht und dass sie halt das alleinige Sorgerecht bekommt. Aber ja, da denn einfach solche Sachen zu behaupten, der hat Geld verzockt, der nimmt Drogen, der ist gewalttätig, das kann ja auch oftmals auch denn ja nach hinten losgehen. So wie in diesem Fall denn ja jetzt auch, jetzt hat sie gar nichts. Und ich glaube auch, also wenn ich Kind wäre und ich weiß jetzt gar nicht, wie alt war das, war noch nicht so alt, ne? Dann, wenn dir denn dann später einer mal erzählt, ja, deine Mutter hat versucht, deinen Vater umbringen zu lassen, also ich glaube, da würde ich auch sagen, ja, dann will ich, glaube ich, von der Mutter auch nichts mehr wissen. Ich meine, sie hat versucht, dem Kind den Vater zu nehmen.
Aber es sollte ja nicht auf sie zurückzuführen sein. Also das musst du ja jetzt auch mal verstehen. Ne? Also sie wollte es ja nicht selber machen.
Kann man denn hinterher, mal angenommen, das wäre jetzt wirklich so gewesen, entweder hätte der Reza das selber gemacht oder er hätte welche gekannt, die das für ihn machen, woher auch immer. Und der Mann wäre gestorben. Kann man denn dann als Frau denn sagen, jawohl, super, mein Ex-Mann oder Ex-Freund ist gestorben, wie auch immer, ist mir ja denn egal, weil ich glaube, da darf sie ja, ich weiß nicht, wie verhält man sich da? Macht man sich da denn dann vielleicht auch selber verdächtig, je nachdem, wie man denn das aufnimmt? Aber wenn man da hinterher sehr froh drüber ist, dass das Kind keinen Vater mehr hat, finde ich denn dann irgendwie auch schon verdächtig, aber mit sich selber kann man denn da selber, weiß ich nicht, da hat man doch kein, so das eigene, hat die kein Gewissen irgendwie, also.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, also ne, so Skrupel oder sowas ist da wohl nicht so bekannt.
Was erzählt man dem Kind denn dann später, wenn es älter ist? Oh ja, dein Vater ist gestorben, ja Mensch. Ist irgendwie blöd gelaufen, irgendwie einer hat den erschossen, weiß ich auch nicht, was da wohl passiert ist, hat die Polizei nie aufgeklärt. So what?
Der hatte ja so viele Glücksspielschulden, wer weiß, mit was für Leuten der da in Kontakt geraten ist.
Da hat er seine Strafe gekriegt, also das ist krank, das ist mega krank irgendwie.
Ja, also ganz ehrlich zu dieser Geschichte, als ich die das erste Mal gelesen habe, ich bin tatsächlich nur durch Zufall über diesen Fall auf diesen Fall gestoßen, weil ich gerne wissen wollte, was so in letzter Zeit so für Entscheidungen beim BGH getroffen worden sind. Da ist mir die ins Auge gesprungen. Da habe ich auch gedacht, das ist verrückt. Also vor allem diese Anbahnung bei McDonald's. Ja, möchten Sie noch Ketchup und was zu trinken und einen Mord dazu? Super. Also,
naja, wobei naja. Sie selber hat das ja nicht angeboten. Das,
Nee. Ja, ich weiß, aber.
Möchten Sie noch 17.000 Euro dazu, um einen Mord zu begehen?
Genau, möchten Sie noch 17.000 Euro. Müssen nur eine Kleinigkeit für mich erledigen.
Hast du die Rechtsprechung Datenbank beim BGH durchforstet oder wie?
Ja, hatte ich, aber.
Na, ganz toll, da habe ich auch geguckt. Da habe ich neulich auch mal reingeguckt, welche Sachen da mittlerweile rechtskräftig sind, weil wir möchten ja ganz gerne auch über rechtskräftige Sachen berichten, damit das alles so ein bisschen abgeschlossen ist. Bin da auch auf einige unserer Fälle gestoßen, die irgendwie im zweiten oder dritten Durchlauf mittlerweile waren. Zum Beispiel ist dieser Klosterwaldmord da auch jetzt endlich mal abgeschlossen.
Und war es?
Ich glaube, das Urteil vom Landgericht Osnabrück war das, glaube ich, hatte denn dann in letzter Instanz jetzt auch endlich mal Bestand im dritten Durchlauf oder so. Wir müssen vielleicht auch noch mal eine Zusammenfassung machen von den Folgen, die noch nicht so abgeschlossen waren, was dabei rumgekommen ist.
Also ein Review auf Staffel 1. Wir können das ja mal anders machen. Wir fragen einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer. Wollt ihr, dass wir uns nochmal den alten Fällen annehmen und mal darüber nachschauen, was so aus manchen Fällen geworden ist? Oder meint ihr, das ist langweilig, das wollen wir nicht. Stimmt doch mal bitte am Ende der Folge ab. Auf Spotify könnt ihr das machen. Und dann, je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, dann machen wir nochmal so eine besondere Folge. Oder wir lassen es.
Naja, es muss ja nicht eine komplette Folge sein, aber man kann das ja zwischendurch mal berichten.
Nein, lass das mal unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden.
Ach, was? Okay, eine ganze Folge. Quasi unsere, ich sag mal so, die Verfahrensliste mit noch offenen Verfahren, dass man das mal abgehakt hat.
Genau.
Die Statistik abschließen.
Nicole, zum Ende vielleicht mal noch so ein bisschen was Erheiterndes oder was meinst du?
Ach, meinst du einen Experten der Woche?
Ja, zum Beispiel.
Oh ja.
Die Experten der Woche.
So, Nicole, ich habe mir jetzt auch immer vorgenommen, wenn ich mal was Lustiges finde, dann werde ich auch, dadurch, dass ich das halt nicht mir selber ausgedacht habe oder selber geschrieben habe, ihr wisst es natürlich, werde ich auch immer jetzt mal die Zeitung dazu nennen, wo ich das her habe. Und diesen Fall habe ich jetzt zum Beispiel in der Berliner Morgenpost gefunden. Und
wir sind ja auch ein True Crime Podcast, wir erzählen ja hier keine ausgedachten Fälle.
Ganz genau. Das habe ich mal bei Nordlichter in der Dunkelheit gemacht. Das fand ich auch sehr spannend. Habe ich mir durch die KI einen
Ach Quatsch, ehrlich?
Kriminalfall schreiben lassen, ja, und der so hätte passiert sein können. Aber zurück zu uns. Ich habe heute mal wieder, das passiert irgendwie häufiger, einen interessanten Einbrecher. Und ich habe einen Einbrecher, der ist in Kassel in eine Kita eingebrochen.
Was willst du denn in der Kita klauen? Spielzeug.
Ja, pass auf, ich kann dir sagen, was er dort geklaut hat. Das gibt, er hat etwas Kleingeld aus der Kaffeekasse entwendet.
Das kann nicht viel gewesen sein.
Eine Banane und einige Lutscher.
Aber wie konnten die das dann noch aufklären, dass das jetzt eine Banane war?
Das waren die Sachen, die er in seiner Hand hatte, als er von der Polizei festgenommen worden ist.
Ach. Die Kita hatte eine Alarmanlage.
Tatsächlich nicht, aber unser Einbrecher brach in die Kita ein, er klaute das Kleingeld, die Banane und einige Lutscher und bekam dann einen Hexenschuss. Daraufhin legte er sich hin, um sich auszuruhen und von dem Hexenschuss zu erholen. Und am nächsten Morgen öffneten die Erzieherinnen die Kita und machten dann diese ungewöhnliche Entdeckung und sahen den Einbrecher, wie er in der Kuschelecke der Kinder selig vor sich hinschlummerte mit der Banane und den Lutschern in der Hand.
Gott.
Die verständigten daraufhin die Polizei und diese konnten ihn dann mitnehmen.
Aber ich glaube da, also ich würde erstmal schreien, glaube ich, wenn ich morgens die Kita aufschließe und hast da, weiß ich nicht, die haben vielleicht auch so eine Ecke, die hatten bei uns auch so ein paar Matratzen oder irgendwie sowas da liegen, so ein paar Kissen. Und da liegt denn dann irgendwie ein erwachsener Mann, dann denkst du dir doch auch erstmal so, hä, bitte, was ist hier denn los? Also wenn man nicht vielleicht vorne eh schon irgendwelche Aufbruchsspuren sieht, dass da irgendein Fenster kaputt ist oder so, dann ja, aber wenn das vielleicht so unauffällig war.
Ja, also ich finde, unser wundervoller Einbrecher in der Kita Kassel ist für uns heute der Experte der Woche. Wir sind am Ende unserer Folge. Hast du noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst? Vielleicht weißt du ja schon was über deinen nächsten Fall?
Nee, zu dem Fall fällt mir jetzt nichts mehr ein. Dafür, dass ich anfangs sprachlos war, haben wir ja doch ein bisschen was erzählt. Ich bin bei meinem nächsten Fall dran. Es ist eine Sache aus Niedersachsen, die ist schon ein bisschen länger her. Und zwar geht es da auch um eine Geiselnahme.
Eine Geiselnahme? Na, das hört sich ja spannend an. Dann freut euch drauf. In 2 Wochen gibt es wieder was Neues auf eure Ohren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns bald wieder.
Ja, von mir auch alles Gute. Bis demnächst. Tschüssi.